Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Viele Fehler habe er gemacht, der Bundesrat und speziell der damalige Justizminister Christoph Blocher, das ist das Fazit der Geschäftsprüfungskommission, die im Fall Tinner untersucht hat, also im Fall der Ostschweizer Familie, der Atomschmuggel vorgeworfen wird. Der Bundesrat habe die Bedeutung des Falls nicht erkannt, er habe ohne Konzept gehandelt und am Ende unter amerikanischem Druck die Akten des Falls vernichten lassen. Das habe die Arbeit der Untersuchungsbehörden verunmöglicht, so das Verdikt der Parlamentarier. SP-Ständerat Claude Janiak hat diese Vorwürfe der Geschäftsprüfungskommission an den Bundesrat gestern vorgestellt und jetzt ist Claude Janiak Gast bei Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Claude Janiak, der Bundesrat hat Akten in dem Atomschmuggelfall Tinner, und da muss man immer mutmaßlich sagen, weil es nämlich nicht geklärt ist, in dem Fall vernichtet die Geschäftsprüfungsdelegation, also die zusammengesetzte Gruppe aus den beiden Geschäftsprüfungskommissionen von der Rät, hat das untersucht und gestern der Bundesrat sehr schwer gerückt und heute liest man in der Zeitung Bananenrepublik auf der ganzen Linie versagt, gemeint ist der Bundesrat, oder die Unabhängigkeit von der Justiz missachtet wurde, die parlamentarische Aufsicht, um die hat man sich vor ist das in Ihrem Sinn? Haben Sie das wollen?
Also wir haben unseren Bericht veröffentlicht und haben in aller Sachlichkeit aufgezeichnet, was da falsch gelaufen ist nach unserer Auffassung, was er noch hat, wie das interpretiert und kommentiert wird, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber es ist sicher in dem Fall so gewesen, dass ein massiver Eingriff in die Unabhängigkeit von der Justiz passiert ist, das ist mal sicher. Es ist auch nach unserer Auffassung unverzeihlich, dass wir als Institution vom Parlament, die volle Informationsrecht hat, dass wir nicht über den Beschluss informiert worden sind.
Also schwerwiegend, jetzt hat es ja immer ab und zu wieder mal so irgendetwas wie einen Skandal oder einen kleinen oder einen grossen gegeben. Um den Fall Nefum hat man geredet, so geht es nicht. Dann hat die UBS relativ schnell und relativ unkontrolliert diverse Milliarden Franken bekommen. Ein bisschen weiter zurück zu Wisser, auch irgendwie in einer Nacht- und Nebelaktion und noch weiter früher. Der Fischer-Skandal, das ist so ein bisschen eine Skala von wenig bis ziemlich schweren Skandal. Wo würde sich das, was jetzt passiert ist, ungefähr einordnen?
Also ich denke, es ist vom Handling von einer außerordentlichen Situation, wenn man das anschaut, dort ist sicher etwas schwerwiegend falsch gelaufen. Also ich denke, wenn der Bundesrat wird ja nicht alltäglich mit derart heiklen Situationen konfrontiert. Der Fall Tinner, der ist spätestens seit 2004 ist der, also jetzt abgesehen davon, was früher schon gelaufen ist, in den 20 Jahren früher, aber also jetzt, um das, was jetzt hier geht, das ist mindestens seit 2004 ist der Fall bekannt gewesen. Und wir sind der Meinung als Delegation, dass in so einem Fall eben der Bundesrat als Gremium, als Kollegium müsste eine Strategie haben, wie er mit einer außerordentlichen Situation umgehen will. Er hat ja jetzt zum Beispiel beim letzten Fall, den Sie angetönt haben, also der Fall UBS, dort ist schon auch Wert aufgelegt worden, dass man vorbereitet war. Man hat dort eine Strategie gefahren. Ob dann noch die rechtliche Abstützung korrekt ist oder nicht, das ist ein anderes Thema wiederum. Aber bei dem Fall, den wir jetzt hier untersucht haben, ist keine solche Strategie ersichtlich zu keinem Zeitpunkt.
Jetzt haben Sie gesagt, Claude Janiak, der Bundesrat ist nicht täglich mit solchen Fällen konfrontiert. Ist dann vielleicht genau das Problem, dass man zwar verwaltet und so ein bisschen die internen Sachen regelt, aber gar nicht mit so aussenpolitisch relevanten Geschichten überhaupt rechnet und darum sind sie nicht gesehen, wenn sie mal da sind?
Es hängt meines Erachtens ein bisschen mit dem zusammen, dass offensichtlich so Geschäfte in erster Linie in den betroffenen Departementen abgehandelt werden und das Gremium sich selber zu wenig involvieren lassen bei diesen Fällen. Also ich meine, wir haben beispielsweise für jetzt sicherheitspolitische Fragen haben wir ja einen Ausschuss vom Bundesrat, der Sicherheitsausschuss. Der hat als Gremium in diesem Fall überhaupt keine Rolle gespielt, obwohl er beispielsweise eine Infrastruktur jetzt gibt. Also der Sicherheitsausschuss hat Personal, wo Leute, die in Sicherheitsfragen Experten sind, aber der hat komischerweise in diesem Fall zu keinem Zeitpunkt eine Rolle gespielt.
Ist das für Sie irgendwie erklärbar?
Also ich kann mir das nicht erklären. Offensichtlich hat man den Fall im JPD bearbeitet worden. Und dort hat man auch eine Taskforce, hat der damalige Justizminister eingesetzt. Die Taskforce hat aber auch nicht einen klar umschriebenen Auftrag gehabt. Also, und die ist immer wieder beizogen worden. Es ist auch personell immer wieder unterschiedlich zusammengesetzt gewesen. Also von dort her haben nicht einmal die Leute, die in der Taskforce gewesen sind, immer den gleichen Informationsstand gehabt. Und dass das nicht gut rauskommen am Schluss, überrascht eigentlich, wenn man das genau studiert hat.
Jetzt hat der Bundesrat mit Sicherheitsüberlegungen argumentiert, um zu begründen, wieso das denn die Akten plötzlich vernichtet worden sind, relativ rasch. Ist denn das für Sie nachvollziehbar? Ist denn die Schweiz gefährdet gewesen, irgendwann einmal wirklich schwerwiegend?
Also wir haben ja, der Fall ist ja im Bundesrat jetzt von der Brisanz her, seit 2006 ist das bekannt gewesen. Also im Gesamtgremium. Dass man also praktisch im Besitz von Plänen ist, um Kernwaffen zu produzieren. Und von dort her hat man ja also wirklich Zeit gehabt, dort das Geschäft als Gremium zu behandeln. Der Bundesrat hat aber nur 3 Mollsitzungen im Gremium abgehalten, wo er sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und am Schluss ist es plötzlich schnell gegangen und dann sind die Akten vernichtet worden. Wir haben selbstverständlich geprüft, ob die Gründe, die vorgebracht worden sind, also eine Gefährdung von der inneren oder äusseren Sicherheit, dann sind wir nachgegangen. Man kann das auch im Bericht nachlesen. Wir haben gefragt, die theoretisch, also ist argumentiert worden, man ist erpressbar, die Sicherheit von diesen Akten ist kann nicht unbedingt gewährleistet werden. Auf die Frage, ob es Anhaltspunkte gibt in diesen Richtungen, haben wir nie eine Antwort gekriegt oder irgendeine Begründung gekriegt, die uns hat können überzeugen. Und insbesondere, was uns erschüttert hat, ist doch immer die Tatsache, dass man geltend gemacht hat, dass solche Akten in der Schweiz nicht können sicher aufbewahrt werden. Also ich glaube, das ist schon der Inbegriff von einem souveränen Staat, dass man in der Lage sein muss, das zu machen. Ich bin auch überzeugt, dass das die Schweiz kann. Und allein darum hat uns die Begründung nicht überzeugt.
Aber eben, wenn ich Sie richtig verstehe, Claude, die haben ja die Sicherheit in Frage gestellt von unserem Land oder irgend so, dass da würden Sie meinen, das hat sie so, das stimmt einfach nicht.
Nein, wir können das nicht können nachvollziehen.
Jetzt, der Bericht, den Sie gestern vorgestellt haben, im Auftrag von den beiden Kommissionen, der ist etwa 50 Seiten dick, ist eine relativ eine happige Lektüre, muss dann relativ genau wissen, wie das Parlament mit dem Bundesrat genau müsste funktionieren und was nicht erlaubt ist, wie es mit dem Gericht müsste funktionieren. Für die, die all das nicht gelesen haben, das sind wahrscheinlich die meisten. Was haben Sie jetzt eigentlich genau untersucht?
Also wir haben eigentlich, und das ist ja eigentlich unsere Hauptaufgabe, wir haben untersucht, wie sich der Fall entwickelt hat und wie sich die verschiedensten Stellen vom Bund damit befasst haben, zu welchem Zeitpunkt, welche Personen, in welcher Intensität und wie es dann am Schluss zum Entscheid vom Bundesrat gekommen ist, die Akten zu vernichten. Wir haben nicht den Fall hinter den strafrechtlichen Aspekt beispielsweise untersucht. Also wir haben nicht Einsicht genommen in die Strafakten. Das ist ja nicht also unsere
Frage,
Aufgabe.
Ob die Tinas schuldig sind oder nicht, wer, das können Sie gar nicht sagen.
Das wird in dem Bericht wird nicht beantwortet. Wir wissen auch nicht, ob jetzt das zu einer Anklage lenkt oder die Bundesanwaltschaft geht davon aus. Und wie das rauskommt, das wissen wir nicht. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu wissen. Das ist aus Gewaltenteilungsüberlegungen.
Aber man liest im Bericht relativ klare Kritik am Bundesrat als Gesamtgremium. Was hat jetzt eigentlich alles falsch gemacht?
Also erstens mal, ich habe das schon vorher gesagt, der Hauptvorwurf ist der, dass man nie, obwohl man etwa 2 Jahre Zeit gehabt hat, nie eine Strategie gefahren ist, wo man auch sich Optionen offen gelassen hat, dass man gesagt hat, diese Variante haben wir, eine andere haben wir. Beispielsweise hat der Bundesrat nie juristisch abklären lassen, also als Gremium jetzt, wie weit die völkerrechtliche Verpflichtung geht von der Schweiz, dass sie keine solchen Pläne dürfen haben. Also da gibt's, wir sind der Auffassung, das haben wir auch im Bericht so dargestellt, dass die IA EO, für sie heisst die internationale Agentur, die hat nichts dagegen gehabt, wenn die Akten noch bis zum Abschluss des Strafverfahrens in der Schweiz gesehen wären. Also das haben wir geprüft und das wäre also durchaus möglich gewesen, die Akten so lange aufzubewahren, bis das Verfahren abgeschlossen worden wäre.
Und der Grund, wieso dass da keine solchen Strategien gefahren worden sind, haben dann die einzelnen Bundesräte, sind ja immer meistens alle 7 dort, auf schlicht sich nicht interessiert, oder ist das irgendwie, was ist denn da der Grund?
Wir müssen davon ausgehen, dass das, nachdem das ans zuständige Departement delegiert worden ist, man sich dann nur noch dann um den Fall gekümmert hat, wenn es wieder in Bundesrat gekommen ist. Es ist auch in dem Fall, hat ja auch ein Aspekt eine wichtige Rolle gespielt. Das ist vorgesehen, dass die Bundesanwaltschaft ein sogenanntes Ermächtigungsverfahren eingeleitet hat. Das heisst, wenn Spionageakte sollen untersucht werden, also dass ein Fremder, also in dem konkreten Fall jetzt die CIA in der Schweiz tätig gewesen wäre und sich entsprechend die Personen straffällig machen, dann muss die Bundesanwaltschaft aufgrund von der Gesetzgebung eine Ermächtigung kriegen vom Bundesrat, dass sie solche Straftaten dürfen verfolgen.
Und der kann sagen, aus politischen Gründen, wir wollen das nicht, wenn es bleibt, dann bist du unter den Tisch.
Genau.
Das ist eine Möglichkeit.
Aber das Ausserordnige in dem Zusammenhang ist die Tatsache, dass die Verfahren 16 Monate lang einfach nicht entschieden worden sind. Also die sind erst nach 16 Monaten ist dann ein Entscheid vom Bundesrat in dem Zusammenhang gekommen. Das ist für uns nicht nachvollziehbar, warum man sich die Zeit genommen hat. Allein schon da, auch schon das zeigt, also dass man lang sich sehr viel Zeit genommen hat, aber ohne irgendwie nachvollziehbare Strategie, das Dossier bearbeitet.
Jetzt hat es offenbar einen Fall gegeben, wo der Bundeskanzler, bei unserer Kanzlerin ist da gewesen, während der Sitzung vom Bundesrat müssen raus, wo der entschieden hat über die Aktenvernichtung, habe ich das so richtig gesagt, oder? Das ist, glaube ich, so.
Ja, das ist ja so gewesen, aber das ist auch nicht zulässig. Aber der Bundesrat hat uns gegenüber gesagt, das ist ein Fehler gewesen, der Fehler hat er akzeptiert.
Können Sie denn, Sie sind Juristen in dem Bundesrat, sitzen 4 bis 5 Juristen, wenn ich das richtig gezählt habe, muss man ausgehen, dass die eigene Geschäftsordnung nicht kennen?
Ja, so, ich nehme an, Sie kennen sie. Und also, wie das dazu gekommen ist, weiss ich nicht. Wegen den Juristen im Bundesrat, muss ich sagen, dort habe ich mich am meisten gewundert, dass man sich auch in diesem Fall wieder auf die außerordentliche Bestimmung von der Bundesverfassung gestützt hat, also auf Notrecht. Und auch diese Frage ist nach unserer Auffassung jetzt in diesem Zusammenhang alles andere als vertieft angeschaut worden, ob die Rechtsgrundlage jetzt in diesem Fall wirklich reicht. Wir haben schon Zweifel an der Rechtmäßigkeit, aber das sagen wir dann auch so unter dem Aspekt von der Verhältnismäßigkeit, die auch eine Voraussetzung ist für die Anwendung von diesen Artikeln, kommen wir zum klaren Schluss, dass das nicht der Fall war.
Und die Vermutung, dass die amerikanische Botschaft vor der Geschäftsprüfungsdelegation gewusst hat, was da geht. Ist das so richtig? Ist das für Sie nachvollziehbar?
Das ist für uns absolut nicht nachvollziehbar und das ist auch unentschuldbar, würde ich sagen. Also es kann ja nicht sein, dass ein Bundesratsbeschluss, wo klar ist, dass die Delegation von der GPK muss informiert werden, dass das nicht passiert, aber das Bundesstrafgericht ist orientiert worden und insbesondere auf welcher Ebene weiss ich jetzt auch nicht mehr, aber es ist sicher auf Ministerebene oder auf Botschafterebene sind auch die USA informiert worden über den Entscheid und das Parlament ist vorausgelassen worden, das ist inakzeptabel.
Gut, das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten in dem Fall ist dann nochmal ein Fall für sich, über den kommen wir vermutlich noch. Jetzt haben wir vom Bundesrat als Gesamtem geredet, aber es werden auch einzelne Mitglieder relativ scharf kritisiert und im Zentrum steht jetzt ganz klar der damalige Justizminister Christoph Blocher. Was sind denn die Fehler, die er aus Ihrer Sicht gemacht hat?
Also er hat den Fall im Departement auf eine Art und Weise abgehandelt, wie wenn das nur das Departement allein würde, oder hauptsächlich nur das Departement allein würde betreffen. Aber wir haben den Eindruck, und ich würde das auch gerade sofort sagen, dass die Fehler, die dort nach unserer Auffassung gemacht worden sind, insbesondere wie die Taskforce dort funktioniert hat, dass man beispielsweise nicht auf die Instrumente zurückgegriffen hat, was geht, ich habe es vorher gesagt, vom Sicherheitsausschuss, dass man halt noch, dass überhaupt die Nachrichtendienste überhaupt keine Rolle in dieser Phase mehr gespielt haben.
Obwohl einer gewarnt hat, relativ früh, oder?
Ja, also das kann man kritisieren, aber das entlastet meines Erachtens das Gremium als Ganzes nicht.
Jetzt ist der Christoph Blocher nicht der Einzige, der kritisiert worden ist, auch andere. Also offenbar hat der Nachrichtendienst, der das gewusst hat, der hat dort zum VBS gehört, jetzt glaube ich nicht mehr unterdessen, hat an und für sich den Vorsteher vom VBS können merken, da ist irgendetwas, das hat auch nicht funktioniert.
Also in erster Linie sind natürlich die Mitglieder vom Sicherheitsausschuss
Da gehört er dazu, oder?
Weil das ist ja, die haben ja die Kernaufgabe, die sicherheitspolitisch heikle Dossier vorzubereiten für einen Bundesrat. Das ist nicht passiert, da gehört die Außenministerin dazu und da gehört der Verteidigungsminister dazu. Also Geheimdienste sind jetzt alle bei ihm, das ist gerade, also beim VBS jetzt, oder? Und dort ist die Information schon gelaufen. Also der damalige Bundesrat Schmid hat uns auch in der Delegation immer wieder über die Kenntnis auf dem Laufenden gehalten. So war es ja nicht, dass das nicht der Fall war. Aber irgendwie sind die Informationen in die Gesamtbearbeitung von diesem Fall eingeflossen.
Und jetzt ist eben noch die Außenministerparteikollegin bei Ihnen, die offenbar am Schluss auch dafür war, dass man die Akten vernichtet, und zwar mit dem Argument, es ist der Druck da, wir müssen das Problem lösen mit den Amerikanern.
Ja, also dafür tun wir sie auch kritisieren, nicht nur sie, immer durch den gesamten Bundesrat und für GPDL, das ist das Gute an dieser Kommission, da spielt keine Rolle, wenn jetzt das Mitglied von der Regierung, welcher Partei das angehört.
Der Druck von der amerikanischen Regierung, amerikanischer Seite her, wie klar ist denn das für Sie fassbar worden? Sie haben gestern davon geredet, Janjak, dass einfach der relativ regelmäßige Gespräch gewesen, dass bei allen Kontakten, die sind in dieser Zeit relativ häufig gewesen, das Thema immer gekommen und gesagt, das ist offenbar Druck gewesen, aber was genau gesagt worden ist von der amerikanischen Seite her, wissen Sie das überhaupt?
Nein, das wissen wir natürlich nicht. Also wir wissen, was zum Teil aufgrund von Telefonnotizen, was unsere, was Bundesräte gesagt haben bei einem Gespräch, was sie Notizen gemacht haben, wenn es das gibt. Im Übrigen gibt es sehr viel, wo aktenmässig eben nicht festgehalten ist. Das ist noch erschwert natürlich auch so eine Untersuchung an sich. Also wenn man dann, da ist man dann eigentlich nur noch auf Aussagen, kann man sich dann abstützen, was jemand macht. Aber der Druck ist zweifellos vorhanden gewesen und dem hat man nachgegeben. Und es ist dann immer wieder gesagt worden, das ist ja, meinst du, von der inneren und von der äußeren Sicherheit, die tangiert können sie. Und dann ist es unter Begriff von der Gesamtinteresse, wo könnte in den Beziehungen zu einem befreundeten Staat nachhaltig in Frage gestellt sein oder gefährdet sein. Das ist auch behauptet worden, aber es ist uns nie irgendwie substanziell irgendwie gesagt worden, wenn wir das immer, also mit was zum Beispiel droht worden wäre, das wissen wir nicht, oder ob droht worden ist oder nicht, das wissen wir nicht. Aber es ist uns nie eine ausreichende Begründung dargelegt worden und das führt uns zum Schluss, dass man am Druck nachgegeben hat.
Und können Sie sich einen Reim darauf machen, was Gründe für den Druck sind? Ist es einfach darum gegangen, dass die Amerikanerinnen wollen, dass ihre Geheimdienstverwicklungen da bekannt werden. Und es gibt ja auch die weitergehende Theorie, dass ein Teil von diesen Atomwaffenplänen, die da oben sind, schlicht ursprünglich aus amerikanischen Labor kommen.
Dazu kann ich gar nicht sagen. Das wäre jetzt eine Spekulation, das wissen wir nicht. Aber die haben, also sicher haben wir verhindern, dass ans Tageslicht kommt, dass der amerikanische Geheimdienst in der Schweiz aktiv war. Also ich glaube, das ist der Fall ist klar.
Und nach dem Ganzen, der Blick auf den Bundesrat, krisenfest ist der nicht?
Also in dem Fall ist er sicher nicht krisenfest gewesen. Und zwar insbesondere, wenn man einfach anschaut, wie die ganze Entscheidfindung zustandekommen ist, dann hoffen wir, und das sind auch, ist auch eine von den Empfehlungen, die wir geben, dass solche Fälle müssen anders gehandelt werden. Man hat ja auch, an sich hat man Instrumente, die für das vorgesehen sind. Für uns unerklärlicherweise sind die gar nicht noch, haben die noch nicht gespielt.
Ist das erste Mal, dass das so war? Ich hatte mich gedacht, nein.
Also, ich bin jetzt in dieser Delegation seit 5 Jahren. Dort haben wir auch schon Fälle gehabt. Aber dass wir jetzt den Gesamtbundesrat in dieser Form kritisieren, ist es jetzt für mich das erste Mal gewesen. Früher sind andere Berichte verabschiedet worden, auch von der GPDL, der Südafrika-Bericht, aber das war eine andere Ebene gewesen, Selma.
Der Bundesrat hat sich gewehrt dagegen, dass der Bericht, der gestern vorgelegt wurde, veröffentlicht wird. Ist das irgendwie für Sie in einzelnen Aspekten verständlich oder verstehen Sie es nach wie vor einfach nicht?
Also es wäre vielleicht noch verständlich gewesen, wenn man irgendwie die Geheimhaltungsstrategie, die der Bundesrat hier wollte fahren, wenn die Aussicht gehabt hätte, aufzugehen. Aber allein schon die Tatsache, dass ja die Strafverfahren da stattfinden oder immer noch laufen und die betroffenen Gebrüder Tinner irgendwann mal entweder freigesprochen oder verurteilt werden, also oder auch mal sicher aus der Haft entlassen werden oder jetzt inzwischen auch entlassen worden sind. Damit, was die dann noch in der Öffentlichkeit sagen, das hat man ja nie können, auf das hat man keinen Einfluss mehr gehabt, da haben wir noch so viele Abmachungen können machen. Und wir gehen davon aus, dass in jedem Fall irgendwann mal wäre das rausgekommen. Es ist ja dann auch durch eine Indiskretion schon, dass dann an die Öffentlichkeit geht. Und die Indiskretion ist ja dann auch der erste Moment gewesen, wo wir als Delegation von diesem Beschluss erfahren haben.
Jetzt gibt es eben die andere Seite, Sie haben es bereits erwähnt, die Familie Tinner, gestern Abend ist im Schweizer Fernsehen zu einer ziemlich guten Zeit, am 8. nämlich ein Doc-Film gelaufen, wo einer von diesen Brüdern geredet hat ziemlich lange. Er ist dort auch so ein relativ anständiger Mensch, der eigentlich nichts Böses hat wollen und irgendetwas eingelauert ist dort hergekommen. Hat sie den Film auch angeschaut?
Ich kann leider nicht können anschauen, aber er steht noch auf meinem Programm. Ich muss irgendwann mal bei einer Hochaufzeichnung, ich glaube, morgen, morgen um 5 Uhr, ich muss ein bisschen früh aufstehen, runter, glaube ich, noch mal am Fernsehen.
Das habe ich jetzt nicht so genau geschaut, aber das können wir abklären. Jetzt ist der, die beiden Brüder sind etwa 4 bis fast 5 Jahre in Untersuchungshaft gewesen, sie sind Jurist, Anwalt. Ist das irgendwie nachvollziehbar oder ist das schlicht auf Deutsch gesagt, der Schweinerei, dass jemand so lange reinhockt, ohne dass klar ist, was eigentlich ist?
Also, der Entscheid, jemanden in Haft zu behalten, das kommentiere ich nicht aus Gewaltenteilungsgründen, aber offensichtlich gehen die, oder sind die Untersuchungsbehörden davon ausgegangen, dass in dem Fall es zu einer Verurteilung kommt. Also, dass die Leute nicht übersitzen, wenn man dem sagt. Also, wenn man vorbesteht, dass eins lang in Untersuchungshaft ist und dass ein Urteil dann weniger hoch ausfällt, der Strafe, dann muss man ihn entlassen. Das ist auch, also, wenn die Gefahr des Übersitzens groß wird, dann muss man ihn entlassen. Das ist möglicherweise jetzt passiert. Aber bis Ende 07 ist offensichtlich, ist die Strafverfolgung davon ausgegangen, dass das doch ein gravierender Fall ist, der zu einer Verurteilung wird führen, wegen Verletzung von der Kriegsmaterialausfuhrvorschriften und so weiter.
Aber jetzt sind die Voraussetzungen, um den Prozess überhaupt anstrengen und führen, die sind praktisch weg mit dem Papier.
Weg, würde ich nicht sagen, dass die Verfahren wegen diesen nicht politischen Delikte, die werden weitergeführt. Ob jetzt da plötzlich in dem Zusammenhang Akten nicht mehr vorhanden sind, das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Strafakten nicht kenne. Es wird sicher schwieriger werden, jetzt zu einer Verurteilung zu bringen, das ist klar.
Jetzt hat Tiner, der gestern geredet hat, der gehört heute Morgen um 4 Uhr, wenn Sie es anschauen, gesagt, er habe Angst. Es sei möglich, dass die Netzwerke, die er mit ihnen zusammengearbeitet hat, ist nicht so ganz klar, wie lange und wie fest, ihm könnte dann an den Hals, oder? Ihn wollen umbringen. Gibt es denn da irgendeinen Anspruch auf Schutz vom Staat oder ist denn das sein Problem?
Ich weiß nicht, was der Herr Tiner gemacht hat, mit wem er zusammengeschafft hat. Genau, da bin ich, da weiß ich nicht mehr als Sie, also da habe ich Zeitungen gelesen. Aber es sind eigentlich ganz Spekulationen und dass er jetzt natürlich alles Interesse daran hat, seine Rolle entweder abzuspielen oder in ein gutes Licht, sich in ein gutes Licht zu stellen, das ist nachvollziehbar. Aber die Schweiz, wenn er mit irgendwelchen ausländischen Mächten zu tun gehabt hat und nicht bei uns, dann sehe ich jetzt so nicht den Grund, dass die Schweiz da eine besondere Aufgabe hat, jetzt da irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen für diese Person zu treffen. Also, er weiß am besten, wenn überhaupt, wenn es nur eine Beschönigung ist, wer jetzt da eben könnte an den Kragen gehen, wenn er jetzt das behauptet.
Also seine Haut retten ist sein Problem. Zum Schluss, Claude Agnac, die Untersuchung, denke, Sie haben vielleicht noch nie so genau, dass man einen konkreten Fall in Politik und Mechanismen nie geschaut, ist Ihr Blick auf Politik heute ein anderer als noch vor einem halben Jahr, vor einem Jahr?
Also, ich bin ja schon lange in diesem Geschäft, ich bin ja schon lange in Bern, aber und ich habe schon viel Mal haben wir darüber diskutiert, wie die Regierung als Kollegium, als Gremium funktioniert. Und insofern muss ich sagen, die Kritik, die schon mal angebracht, in anderen Zusammenhängen angebracht worden ist, ist jetzt da, muss ich sagen, sehr stark ausfallen. Also eigentlich bin ich schon ein bisschen erschüttert, dass man, wenn man so ein zentrales Thema, wo alle haben müssen wissen, dass es heikel ist, dass hier das Gremium nicht funktioniert, das gibt mir zu denken.
Was hat die Empfehlungen in diesem Bericht hinein? Langen denn die, zum solchen Vorkommnis zu verhindern?
Also wir warten jetzt einmal, was der Bundesrat darauf antwortet. Das ist der Weg, wo der parlamentarische Prozess vorgeht. Wir arbeiten mit Empfehlungen, könnten theoretisch auch mit parlamentarischen Vorstössen kommen, wenn es notwendig ist. Aber ich bin jetzt gespannt, wie die Antwort sein wird auf unsere Empfehlungen. Die warten wir bis Mitte Jahr.
Das geht in dem Fall länger, bis das kommt. Claude Agnac, besten Dank für das Gespräch.
Der Claude Agnac, Ständerat vom Kanton Basel-Land von der SP, zu den parlamentarischen Untersuchungen im Fall Tiner. Er war Gast im Tagesgespräch beim Emil Lehmann.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.